Man ist ja ständig, wenn man sowas vorbereitet, auch in Gedanken mit beschäftigt mit der Sache. Und als ich heute Morgen diesen Wochenspruch nochmal sah, dachte ich, passt eigentlich super. Können wir nochmal kurz anzeigen? Ich weiß nicht, ob das geht. Also dieser Wochenspruch, dass Gott uns gerufen hat, dass wir sein sind, das passt doch zu diesem Bild Hirte, Schafe. Da gibt es keinen Zwischenstand, ja, noch ein bisschen näher an die Schafe, noch ein bisschen näher an den Zaun, dann irgendwann auf dem Zaun drauf und dann hinterher hinter dem Zaun. Nee, wir sind drin. Wir sind drinnen in der Schafherde. Wir sind gerufen, wir sind sein. Fand ich echt toll, dieses Wort für, auch als Motto für diese Predigt. Also Psalm 23, ein Psalm von David. Er ist ein junger Mann, ein ganz junger Mann. Haben wir so junge Männer unter uns? Ich glaube ja, ich sehe da einen und ja, da auch, ja, genau. Junger Mann, hat noch kein Smartphone. Ist jemand da, der kein Smartphone hat? Gibt's einige? Ah, ja. Also wenn wir Besuch bekommen und wir setzen uns an den Tisch, das erste ist, Smartphone eben dranlegen. Ja? Und dann sind die Leute halb dabei, bei dem, was so am Tisch passiert, aber immer im Blick noch aufs Smartphone. Ah, da kommt gerade Message, was soll ich? Und man ist immer abgelenkt, immer abgelenkt. Die Chance hatte der David noch nicht. Oder? Ist das eine Chance? Ich weiß nicht. Manchmal vielleicht nicht. Der stand da bei seiner Schafherde und betrachtete seine Schafe. Oder eigentlich waren es die Schafe seines Vaters. Und er dachte, wir haben dies so gut. Wir haben dies so gut. Und er denkt drüber nach. Nicht nur, wie gut sie es haben, diese Schafe, sondern wie gut er es hat. Und er kommt zu diesem Psalm 23, ja, der uns allen bekannt ist. Der uns vielleicht schon zu bekannt ist, zu vertraut ist. Ich musste also wirklich ein bisschen Mut aufbringen, diesen Psalm heute Morgen als Predigttext zu nehmen, weil ich dachte, der ist doch schon so abgedroschen. Da mussten wir schon in der Kinderstunde auswendig lernen und Bilder zu malen und sonst was machen. Ja, du auch schon? Psalm 23? Nein, noch nicht. Da kommt das bestimmt mal. Okay, ich lese ihn mal vor nach der Elberfelder Übersetzung. Der Herr ist mein Hirte. Mir wird nichts mangeln. Er lagert mich auf grünen Auen. Er führt mich zu stillen Wassern. Er erquickt meine Seele. Er leitet mich in Pfaden der Gerechtigkeit um seines Namens willen. Auch wenn ich wandere im Tal des Todesschattens, fürchte ich kein Unheil. Denn du bist bei mir, dein Stecken und dein Stab, sie trösten mich. Du bereitest vor mir einen Tisch angesichts meiner Feinde. Du hast mein Haupt mit Öl gesalbt, mein Becher fließt über. Nur Güte und Gnade werden mir folgen alle Tage meines Lebens. Und ich kehre zurück ins Haus des Herrn lebenslang. Solche Worte findet also ein starker, junger Mann, in dem er die Schafe seines Vaters hütet. Ja, wie gesagt, wir heute sind eigentlich gar nicht mehr in der Lage, uns so Gedanken zu machen. Oder? Vor allen Dingen sind wir alle keine Hirten. Aber wir sind ständig in Aktion. Es muss immer etwas laufen. Sei es am Computer, sei es mit dem Smartphone, sei es mit Partys oder sei es mit sonstigen Arbeiten. Wir sind immer in Aktion. Wenn wir mal auf der Arbeit sind, dann sind wir auch in Aktion. Ja, ich kann euch jetzt eigentlich gar nichts Neues bringen. Der Psalm ist bekannt. Es geht vielleicht auch nicht immer darum, etwas Neues zu hören. Wir essen auch jeden Tag Brot. Die Schafe fressen jeden Tag ihr Gras. Also eigentlich brauche ich immer dasselbe, um satt zu werden, das zu bekommen, was ich für meine Seele braucht. Der David ist eigentlich in einer Haltung der Anbetung. Ihr habt dieses Jahr das Motto Anbetung, stimmt es? Es ist Anbetung. Erstaunt, wie gut habe ich es bei meinem Gott. Wie gut ist er? Wie sorgt er für mich? Da ist kein Geschrei, kein kein Jubel in dem Sinn. Es ist ein tiefes Nachdenken und Danken und eine Liebe zu Gott. Da ist eine tiefe Liebe zu Gott. Ich bin davon überzeugt, dass dieser David Jesus kannte. Ja? Zum Beispiel fragt Jesus einmal die Pharisäer und Schriftgelehrten: Was denkt ihr über den Christus, der zu euch als Retter kommen soll? Wessen Sohn ist er? Und sie antworten: Davids Sohn. Da entgegnete Jesus: Warum aber hat ihn David, geleitet vom Geist Gottes, Herr genannt? Denn David sagte: Gott sprach zu meinem Herrn: Setz dich auf den Ehrenplatz an meiner rechten Seite, bis ich dir alle deine Feinde unterworfen habe. Wenn David ihn also Herr nennt, wie kann er dann Davids Sohn sein? Ja, was würdet ihr sagen? Wie kann er Davids Sohn sein? Und ich dachte, eine Sache, ein Grund ist mir klar geworden bei diesem Text. David hatte Gott geliebt. Er hatte ihm voll vertraut. Das steckt in diesem Psalm drin, in diesen Worten. Ich vertraue mich diesem Gott voll an. Denn er sorgt für mich so gut. Er umgibt mich so gut. Er beschützt mich so gut. Besser kann es mir gar nicht gehen. Diese Liebe zu Gott, die hatte Jesus auch. In dem Sinn war er auf jeden Fall auch Davids Sohn. Und deswegen ist auch David immer wieder in der Bibel so genannt. Ja, als eine Basis, als das königliche Geschlecht. Die Liebe zu Gott zeichnet ihn aus. Und die Liebe zum Vater zeichnete auch Jesus aus. David sorgt sich für die Schafe. Er steht da, er hat nichts anderes zu tun, als sich um diese Schafe zu kümmern. Nichts anderes. Er hat keine anderen Pläne. Er hat nichts anderes zu tun. Tagelang sorgt er für diese Schafe. Er sorgt um ihr Wohlergehen. Er weiß, wann es Zeit ist, mit ihnen aufzubrechen zum Wasser. Er weiß, wie lang der Weg ist. Er weiß, wann sie Durst haben werden, wie die Sonne scheint und so weiter. Also er schätzt das alles ein, um für seine Schafe zu sorgen. Er verteidigt seine Schafe auch gegen Raubtiere. Schreibt er selbst in seinem Psalm. Ja, er verteidigt sie. Vielleicht merken die Schafe das gar nicht. Dass David da kämpft um ihr Leben, die fressen genüsslich weiter das Gras. Er deckt vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Die Schafe merken nicht, dass sie von Feinden umgeben sind. Der David verteidigt sie. Ja, er. Und er geht hinterher nicht hin zu den Schafen und sagt: Hört mal alle her, ich habe gerade einen tollen Kampf gewonnen. Die Schafe würden das gar nicht begreifen, die sind zu blöd dafür. Vielleicht verstehen wir auch gar nicht, welchen Anfeindungen, welchen Gefährdungen wir ausgesetzt sind. Wie Gott für uns kämpft. Wie Gott Gefahren, die unsere ewige Seligkeit bedrohen, von uns fernhält. Viele von uns machen ja Urlaube, fahren dann irgendwo hin, wandern. Also was ich früher gern gemacht habe, war die Berge fahren. Und dann wandert man auf einen Berg, kommt an Almen vorbei, wo die Glocken von den Kühen läuten und die Kühe grasen so friedlich vor sich hin oder sie liegen da und wiederkäuen. Da habe ich auch manchmal gedacht, diese Kühe da, die haben es gut. Die haben es richtig gut. Die haben keinen Stress. Die haben keinen Chef, der sagt, bis morgen muss das fertig sein. Die machen sich nicht Gedanken darum, wie es weitergeht, um die Planung ihres Lebens. Die haben es gut. Das Einzige, was die wollen, ist Gras fressen und was trinken. Mehr nicht. Und wiederkäuen, na gut. Also das ist nicht viel, woran sie zu denken haben. Die haben Frieden. Ne? Also so ein Bild ist ja wirklich friedlich. Und bei so einer Schafherde hat man auch den Eindruck, es ist friedlich. Und der David sagt, ich hab's auch so gut. Ich brauche mir keine Gedanken, um meine Zukunft zu machen. Sie lesen Gottes halt. Ich brauche mir keine Gedanken zu machen, wie es mir morgen geht. Ich gehöre zu ihm. Ich bin sein Schaf. David brauchte sich nicht nach diesem Kuhleben oder Schafsleben zu sehen, weil er wusste, ich habe dieses Heil, diese wunderbare Geborgenheit. Denn ich habe einen Hirten, den Herrn, den allmächtigen Herrn, der sorgt für mich, besser als ich es könnte. Wenn die Schafe durstig werden und erst dann zur Wasserquelle laufen, und die ist noch ein ganzes Stück weg, sie müssen noch eine Stunde laufen, da würde vielleicht manche Schaf den Weg nicht mehr der Hitze packen und erschöpft unterwegs zusammenbrechen. Der David weiß, jetzt geht's los, jetzt gehen wir schon mal los zur Wasserquelle, damit ihr auch rechtzeitig zu trinken habt. Ja, vielleicht sind unter uns welche, die diesen Herrn, die diesen Hirten noch nie kennengelernt haben. Vielleicht gab es auch in der Schafherde von David Schafe, die haben noch nie einen Blick auf den Hirten geworfen. Vielleicht, ich weiß es nicht. Es waren trotzdem seine Schafe und er hat sich trotzdem um sie gekümmert. Und Jesus sagt ja auch, es gibt noch viele Schafe meines Vaters, die Milch zurückholen in die Herde. Also draußen gucken, wo gibt es noch Schafe? Ja, Bibel weiterschenken. Und vielleicht gibt es noch Schafe, die dann diesen Hirten finden. Vielleicht streichelt David auch mal das ein oder andere Schaf. Vielleicht tut auch Gott uns mal was Gutes. Und das Schaf merkt gar nicht, welche Liebe dahinter steckt. Welche Liebe des Hirten dahinter steckt. Irgendwann werden wir es erfahren, wie viel Liebe wir von Gott erfahren haben in diesem Leben. Wie viele Wohltaten, wie er uns erfreut hat. Vielleicht hilft uns auch jetzt dieser Psalm, mal einen Blick auf diesen Herrn zu richten. Auch in der Herde von David gibt es schwache Schafe und starke, kranke und gesunde. Aber es sind alle seine Schafe. Und er sorgt für alle. Und wenn ein Schaf schwach ist, dann sorgt er ganz besonders dafür, dass es genug bekommt, dass es nicht bedrängt wird von den anderen. Die einzige Sorge, die vielleicht so ein Schaf haben könnte, wäre, dass der Schaf neben ihm bessere Grasbüschel hat. Ist aber Unsinn, oder? So eine Sorge. Jedes Schaf wird satt in dieser Herde, bei diesem Hirten. Trotzdem machen wir uns manchmal solche Gedanken. Ne? Dem anderen geht es aber besser. Der hat einen besseren Standort als ich. Der hat einen besseren Grasbüschel. Ja, also das ist eigentlich eine unnötige Sorge. Und David denkt also, ich habe es so gut bei meinem Gott. Ein Anbetungspsalm, ein Gebet. Psalmen sind ja Gebete ohne Bitte. Keine Bitte darin, nur Anbetung. Was habe ich für einen Gott? Das ist das Motto. Was habe ich für einen wunderbaren Herrn? Er ist mein Hirte, ich bin sein Schaf. Gut, das Bild vom dummen Schaf, da ist was dran. Also ich habe auch gelesen, dass Schafe einen schlechten Orientierungssinn haben. Wenn man die ein paar hundert Meter wegschleppt von ihrer Weide, von ihrem Haus, von ihrer Herde, finden die den Weg nicht mehr zurück. Ich weiß das nicht, aber ich habe das gelesen. Im Gegensatz zur Taube, ja, die schleppt man hunderte von Kilometern weg und die finden den Weg nach Hause. Das ist unglaublich, aber Schafe nicht. Sie brauchen einen Hirten. Und die Nichtchristen meinen vielleicht, ja, die blöden Christen bezeichnen sich als Schafe. So dumm möchten wir nicht sein. Wir möchten unseren Weg selbst bestimmen, selbst gehen können. Aber die Bibel sagt, nee, so sehe ich das nicht. Gott sagt, alle Menschen sind wie Schafe. Sie schauen auf ihren eigenen Weg. Sie irren herum. Sie sind wie Schafe ohne Hirten. Schutzlos ausgeliefert allen Einflüssen, allen Anfeindungen. Christen sind Schafe, die einen Hirten gefunden haben, die ihren Weg wissen, die geführt werden, die versorgt werden. Ja, dieser Psalm drückt eine vollkommene Zufriedenheit aus. Seid ihr alle zufrieden? Vollkommen zufrieden? Nach dem Motto, wie habe ich es bei diesem Hirten so gut? Sagt dieser junge Mann. Junge Männer sind meistens nicht sehr zufrieden. Haben sehr viele Wünsche, sehr viele Pläne, sehr viel vor. Aber könnte wer sagen, mein lieber David, gut, in deinem jugendlichen Überschwang hast du jetzt diese Emotionalität, bist da voll drauf und hast dich da in was reingesteigert. Werd du nur mal älter, erfahr du nur mal, was das Leben alles an Sorgen mit sich bringt. Da wird uns David sagen, dann lest doch mal meine anderen Psalmen. Lest doch mal die anderen Psalmen. Mir geht's wirklich dreckig in meinem Leben. Ich habe Tiefpunkte erlebt. Mein Sohn hat mich verfolgt. Ich wurde, als er von Abimelech verfolgt wurde, da schrieb er den 34. Psalm. Und was schreibt er in diesem Psalm? Meine Seele soll sich rühmen des Herrn. In dieser Verfolgung. Das ist unglaublich, ja? Also er sieht immer wieder, ich bin ein Schaf und habe einen guten Hirten. Oder er sagt, kommet und seht und schmecket, wie freundlich der Herr ist. Sagt er in dem 34. Psalm, wo er in der Verfolgung steht. Also David ist wirklich kein, wie soll ich sagen, Phantast. Er steht auf dem Boden der Tatsachen, schon als junger Mann, weil er diesen Gott kennt. Auch wenn ich wandere im Tal des Todesschattens, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Wandern im Tal des Todesschattens. Hat mal jemand gesagt, wo Schatten ist, ist auch Licht. Denn du bist bei mir, das Licht ist bei mir, der Tod ist nur ein Schatten. Der Tod kann mir eigentlich nichts anhaben, wenn ich zu ihm gehöre. Er ist ein Schatten. Der Hund, der Hundeschatten kann mich nicht beißen. Der Wolfschatten, der Bärschatten, ein Schatten kann nicht beißen. Ne? Ne. Also, und der Tod auch nicht. Er ist ein Todesschatten. Er kann mich erschrecken, ja. Aber ich brauche mich nicht zu fürchten. Denn du bist bei mir. Dein Licht scheint auch in diesem Tal des Todesschattens. David sagt also nicht, dass es kein Unglück gibt für Kinder Gottes. Aber er sagt, du bist bei mir. Kein Unglück kann mich schrecken. Keine Krankheit. Nichts. Du bist bei mir. Du verlässt mich nicht. Dein Stecken und Stab trösten mich, sagt er. Das ist für mich ein bisschen schwierig, das zu verstehen. Trost brauchen wir, wenn wir in Schwierigkeiten stecken. Wir brauchen Trost. Wir brauchen diesen Trost des Hirten. Aber manchmal brauchen wir auch den Trost des Hirten, indem wir wissen, er hält mich. Der Hirtenstab hat unten so einen Haken dran, mit dem er die Schafe wieder ranziehen kann, wenn die weglaufen. Wenn ich weglaufen will, hält er mich. Niemand kann mich aus seiner Hand reißen. Und nicht mal ich selbst kann mich aus seiner Hand reißen, weil er mich hält. Ich bin sein Eigentum. Welch ein Trost, so einen Hirten zu haben, der auch mit meinen Unzulänglichkeiten klarkommt, mit meinen Eigensinnigkeiten klarkommt und sagt, ich halte dich, du bist mein, du gehörst zu meinem Vater. Mir wird nichts mangeln. Okay, seid ihr alle wunschlos glücklich? Also wenn mich jemand fragen würde, du schreib mal eine Liste auf mit Wünschen, was du alles gerne hättest. Da käme auch in meinem Alter noch einiges zusammen. Und ich glaube bei jungen Leuten noch viel, viel mehr. Angefangen von den Müttern, von den jungen Müttern, ich sehe das bei meinen Kindern, meinen Töchtern vor allem, so, bei meiner Tochter, wie dankbar die ist, wenn wir die Kinder mal abnehmen, damit sie schlafen kann. Der Wunsch, durchschlafen zu können. Ja, das ist also schon ein Wunsch, den viele haben. Der Wunsch nach mehr Geld. Ich war ja in der Behörde gewesen. In der Behörde ist man ziemlich eingebettet, sag ich mal, oder eingekettet in so ein System mit Hierarchien. Und man wünscht sich ja immer, die nächste Gehaltsstufe zu bekommen, ja? Und wenn man die endlich mal bekommen hat, ist man glücklich. Aber es hält maximal 2 Jahre an, dann will man in die nächste Stufe. Ja. Also man ist nie so ganz zufrieden. Und der David sagt, mir wird nichts mangeln. Auch, ja, ich will das jetzt nicht ausschmücken, was wir alles an Wünschen haben können, das weiß jeder selbst. Aber da kommt man doch so an die Frage, was ist denn das hier? Mir wird nichts mangeln. Stellt euch mal einen Mann vor, der total in Lumpen gekleidet ist. Und der sagt, ach, mein einziger Wunsch wäre eine schöne Krawatte. Da würden wir dem sagen, hör mal, du hast andere Dinge nötig als eine schöne Krawatte. Guck mal, wie du aussiehst. Da hilft dir die Krawatte auch nicht mehr. Unser einziger Mangel, den wir aus Gottes Sicht haben, ist das schmutzige Kleid, das wir vor ihm haben. Das befleckte Kleid. Die Sünde, die uns belastet, die uns dreckig macht. Er sagt, der Paulus sagt im Römerbrief, denn es ist hier kein Unterschied. Sie sind allesamt Sünder und ermangeln des Ruhmes, den sie bei Gott haben sollen. Das ist der Mangel, den wir alle haben. Und auch den Mangel gleicht dieser Gott aus. Ja, wie macht er das? Vielleicht sind unsere ganzen Wünsche die schönen Krawatten. 2000 Krawatten hätte ich gerne. Ach, guck doch mal an, wie du vor Gott aussiehst. Gott gibt dir ein neues Kleid. Da brauchst du nicht diese Krawatte. Ein wunderschönes Kleid. Was hilfe es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewöhne und nehme Schaden an seiner Seele? Also Gott rückt diese Dinge ganz anders zurecht und sagt, was wir wirklich brauchen. Wir wollen nicht ewig unversöhnt sein mit Gott, ewig schuldbeladen. Unser wirklicher Mangel ist unsere Schuld, unsere Sünden. Und er schenkt uns das Kleid der Gerechtigkeit. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Also, wenn wir auf den Jahrmarkt gehen, da breiten die Leute ihre Sachen auf Tischen aus. Ja? Das habe ich euch anzubieten. Man könnte das auch übertragen. Wir bereiten gern unsere Leistungen auch aus und erzählen, was wir alles tun, was wir alles leisten. Und jetzt sagt hier der David, ich leiste hier überhaupt nichts. Du bereitest vor mir einen Tisch. Ich darf mich dran setzen. Ich brauche überhaupt nichts geleistet zu haben. Gott bereitet vor mir einen Tisch. Und da ist alles drauf, was ich brauche. Du schenkst meinen Becher nicht nur voll an, der fließt über. Mehr als ich brauche, schenkst du mir. So einen Tisch bereitet uns Gott. Ich brauche nichts mehr zu bringen. Und er schenkt uns ein. Er versorgt uns. Ja. Wer es aufgibt, seinen Tisch selbst decken zu wollen, der kann sich so von Gott beschenken lassen. Es macht doch keinen Sinn, den Tisch, den Gott uns anbietet, zur Seite zu schieben und sagen, du, ich habe aber auch noch etwas anzubieten. Ich habe auch noch gute Werke und diese Sünde habe ich nicht getan. Und da war ich auch ein ganz guter Kerl. Da räumen wir die guten Sachen, die guten Gaben von Gott zur Seite. Das wollen wir nicht. Er schenkt uns das Beste. Unsere eigenen Dinge taugen auf diesem Tisch überhaupt nichts. Und womit schenkt er uns ein? Womit deckt er uns den Tisch? Nur, sagt er hier in dem Psalm, nur als Ausschlusskriterium, nur Güte und Gnade werden mir folgen, mein Leben lang, alle Tage meines Lebens. So einen Tisch bekommen wir, Güte und Gnade. Gnade. Brauchen wir das? Ich brauch's. Jeden Tag. Jeden Tag. Ständig. Wie den Atem. Wie die Luft zum Leben. Brauche ich Gnade. Er ist alles, was ich brauche. Jesus selbst ist die Speise auf dem Tisch. Er gibt sich uns zu essen. Das feiern wir auch im Abendmahl. Weil er dieses Opfer gebracht hat, habe ich diese Gnade. Er ist mein Schmuck und meine Ehre, nicht meine Werke. Kann man wirklich noch mehr erwarten? Fragt der Apostel Paulus. Wenn Gott für uns ist, wer kann dann gegen uns sein? Gott hat seinen eigenen Sohn nicht verschont, sondern ihn für uns alle dem Tod ausgeliefert. Sollte er uns da noch etwas vorenthalten? Wer könnte es wagen, die von Gott Auserwählten anzuklagen? Diese Schafherde in seinem Stall. Wer will sie anklagen? Sie sind von Gott geliebt. Niemand, denn Gott selbst hat sie von aller Schuld freigesprochen. Wer sollte es wagen, sie zu verurteilen? Keiner, denn Christus ist für sie gestorben. Ja, noch mehr, er ist vom Tod auferweckt worden, hat seinen Platz an Gottes rechter Seite eingenommen. Dort tritt er jetzt vor Gott für uns ein. Wow, ja, Christus tritt vor Gott für uns ein, für seine Schafe, für die Schafe des Vaters. Was also könnte uns von Christus und seiner Liebe trennen? Leiden und Angst vielleicht? Oder Verfolgung oder Hunger oder Armut? Gefahr oder gewaltsamer Tod? Schreibt Paulus. Man geht wirklich mit uns um, wie es schon in der Heiligen Schrift beschrieben wird. Weil wir zu dir, Herr, gehören, werden wir überall verfolgt und getötet. Wie Schafe werden wir geschlachtet. Aber dennoch, mitten im Leid triumphieren wir über alles, durch die Verbindung mit Christus, der uns so geliebt hat. Denn ich bin ganz sicher, weder Tod noch Leben, weder Engel noch Dämonen, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, noch irgendwelche Gewalten, weder Hohes noch Tiefes oder sonst irgendetwas können uns von der Liebe Gottes trennen, die er uns in Christus, unserem Herrn, schenkt. Mir wird nichts mangeln. Amen.